Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Mit dem Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 10a möchte ich euch alle recht herzlich zum heutigen Gottesdienst, der auch zum vorletzten Gottesdienst in diesem Kirchenjahr begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich auch die Claudia Hermanni aus Fleißbach, die, ich glaube, ziemlich kurzfristig heute noch eingesprungen ist. Vielen Dank für den Dienst. Begrüßen möchte ich auch alle die, die den Gottesdienst später zu Hause hören werden. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Chorstunde. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht. Am Mittwoch um 19 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Breitscheid anlässlich des Buß- und Bettags. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Und am kommenden Sonntag, am Ewigkeitssonntag, ist wieder um 11 Uhr Gottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 58,55 Euro und der Betrag war für den Weltgebetstag bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Und die Kollekte von heute ist für Open Doors bestimmt. Heute am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer der beiden Weltkriege. Sie haben viele Menschenleben gefordert, sowohl unter den Soldaten als auch unter der Zivilbevölkerung. Doch Kriege gibt es auch heute noch, hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent und in Vorderasien. Dabei wurden und werden oft genug aus Tätern Opfern und aus den Opfern Tätern, sodass letzten Endes keiner unschuldig bleibt. Denn auch zu schweigen oder wegzuschauen macht zum Mittäter. Letzten Endes aber werden alle Kriegsopfer auf dem Altar des Geldes und der Macht geopfert, denn sie sind die eigentliche Ursache für Kriege und Konflikte. Geld und Macht, diese beiden starken Triebfedern, verleiten die Menschen von früher bis heute zu egoistischem Handeln. Um Geld, Macht und Betrug geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Was Jesus zu diesem Thema sagt, davon hören wir nachher in der Predigt. Aber auch Lieder, Texte und Gebete wollen uns dazu beitragen, das Thema abzurunden. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns nun gemeinsam das erste Lied anstimmen, Nummer 450, 1 bis 3, Morgenglanz der Ewigkeit. Und wer mitsingen möchte, muss dann auch bitte wieder die Maske aufsetzen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich möchte es so halten, wie der Pfarrer Binex gehalten hat. Der hat das nochmal gelesen, auch mit der Liturgie. Die Frau Lommel spielt die liturgischen Teile. Sie können gerne mitsingen, Sie müssen dann aber leider die Maske während der ganzen Liturgie auch auflassen zum Mitsingen. Ich werde es auf jeden Fall nach dem Orgelspiel nochmal lesen, sodass Sie also sich entscheiden können, ob Sie mitsingen möchten oder nicht. Auch von meiner Seite nochmal einen guten Morgen. Ich habe festgestellt, ich war ganz lange nicht da. Eben hat jemand es richtig geraten, 2016. War mir ganz komisch. Ich habe irgendwie Medenbach und Breitscheid immer in Erinnerung, einfach weil meine Schwester ja hier auch wohnt. Aber von daher freue ich mich, dass ich heute Morgen hier sein kann und wollte es einfach nochmal sagen, wie schön, dass ich da sein darf und mit Ihnen gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich möchte mit Ihnen den Eingangspsalm im Wechsel miteinander sprechen. Das ist der Psalm 90 und die Nummer 735 im Gesangbuch. Ich möchte es halten, wie wir es immer machen. Sie rücken die nach rechts Sie lesen die nach rechts eingerückten Zeilen. Ich werde ein kleines bisschen früher aufhören, wie im Gesangbuch Schluss ist, aber Sie merken das dann schon, weil ich bin diejenige, die die letzten Zeilen liest und dann kommt halt der liturgische Teil, wie immer. Lassen Sie uns gemeinsam mit Worten aus Psalm 90 beten. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Kommt, lasst uns anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, der Alltag hält uns gefangen und wir machen uns Sorgen. Wir sorgen uns um unser Einkommen und ob wir damit auskommen. Dabei vertrauen wir der Macht des Geldes oft mehr als dem, was du uns zugesagt hast. Wir vertrauen der vermeintlichen Sicherheit, die uns das Geld vermittelt, und lassen uns davon einlullen. Doch vieles, was wir zum Leben wirklich brauchen, das lässt sich mit Geld gar nicht kaufen. Liebe, Vergebung und Gnade bekommen wir für kein Geld der Welt. Doch du, Gott, willst sie uns schenken, wenn wir an dich glauben. Darum hilf uns, Gott, dass wir heute Morgen unsere Gedanken sammeln können für dich und dein Wort. Lass uns hören, was uns in Sorgen und Angst ermutigt. Lass uns spüren, was uns bei Tod und Trauer tröstet. Lass uns finden, was wir zum Leben brauchen. Lass uns glauben, dass dein guter Geist uns leitet und begleitet. Hilf uns, dir zu vertrauen und mit all unseren Sorgen zu dir zu kommen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, und rufen zu dir: Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Im Römerbrief wird es uns zugesagt: Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Darum lobsinget Gott und erhebet seinen heiligen Namen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch. Wir hören die Schriftlesung.
Die Lesung für heute steht in Jeremia 8, die Verse 4 bis 7. Ein Volk rennt ins Verderben. Sagt ihnen, so spricht der Herr: Wenn jemand hingefallen ist, steht er gleich wieder auf, und wenn einer vom Wege abkommt, kehrt er gerne wieder um. Warum lässt dann dieses Volk immer wieder den richtigen Weg? Warum geht Jerusalem ständig in die Irre? Sie klammern sich an ihre trügerischen Götter und weigern sich, beharrlich zu mir umzukehren. Ich habe genau gehört, was sie reden. Die Wahrheit ist es nicht. Keiner bereut seine schlechten Taten und sagt: Was habe ich getan? Alle rennen auf ihrem falschen Weg weiter wie Schlachtrosse, die in den Kampf stürmen. Selbst ein Storch weiß, wann er zurückkehren muss. Taube, Schwalbe und Drossel kommen zur rechten Zeit wieder. Nur mein Volk weiß nicht, welche Ordnungen ich ihnen mitgegeben habe. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Lasst uns auf Gottes Wort antworten und gemeinsam mit der ganzen Christenheit unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lassen Sie uns das nächste Lied miteinander singen, die Nummer 149, die erste, die vierte und die fünfte Strophe. Und das Lied heißt, es ist gewisslich an der Zeit. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die ist mit uns nach seiner Verheißung. Amen. Liebe Gemeinde, Geld regiert die Welt. Diesen Spruch, denke ich, kennen wir alle. Eine Welt ohne das Zahlungsmittel Geld, das ist für uns heute unvorstellbar. Dabei ist die Entwicklung des Geldes inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir vieles bargeldlos, also hier mit so einer Karte oder per Überweisung bezahlen. Ich befürchte ja, dass das Bezahlen mit der Karte schon dabei ist, das echte Geld, das wir als Münze oder Geldschein kennen, am Ende ganz abzulösen. Meiner Meinung nach wäre das ein fataler Fehler, denn es gibt immer noch Menschen, die brauchen mehr als Zahlen auf dem Papier, um zu verstehen, wann denn das Geld ausgegeben ist. Wenn der 50-Euro-Schein aus dem Portemonnaie weg ist, ja, dann ist ganz klar, es ist Ebbe in der Kasse. Um Geld und was man damit machen, beziehungsweise was man damit eben nicht machen kann, darum geht es in unserem heutigen Predigttext. Er steht im 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums und wir hören die Verse 1 bis 9. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter.
der wurde von ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir mein Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Liebe Gemeinde, ich finde, das ist eine zum Widerspruch anregende Geschichte und sie findet sich nur bei Lukas. Sie folgt gleich nach den Gleichnissen, die wir ja alle so gut kennen, dem vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Alles Gleichnisse, die ganz klar und deutlich in schlecht und gut, in schwarz und weiß aufgeteilt sind. Jetzt erzählt Jesus in meinen Augen eine etwas schräge, schwer verständliche Geschichte. Eine Geschichte, bei der es außer Schwarz und Weiß noch viele Grautöne und so manche Farbe dazwischen gibt. Dass dieser Text sehr viel Spielraum für Interpretation lässt, das beweisen auch die, je nachdem welche Bibelübersetzung man liest, ganz unterschiedlichen Überschriften über dieser Geschichte. Die einen sprechen vom ungerechten, unehrlichen, ja und sogar vom durchtriebenen Verwalter. Während die anderen, die bezeichnen ihn dagegen als schlauen und sogar als klugen Verwalter. Wir merken, dieses Gleichnis regt zum Widerspruch an und es fordert jede und jeden heraus, ja, sich seine eigenen Gedanken zu machen. So ist auch das, was ich heute Morgen sage, meine Interpretation und ein Versuch, mich diesem wirklich herausfordernden Text, in meinen Augen herausfordernden Text, anzunähern. Die erste Szene dieser Geschichte, die ähnelt noch ganz vielen anderen Gleichnissen. Es geht mal wieder um die ungerechten Besitzverhältnisse in Palästina zur Zeit Jesu. Da ist zum einen dieser Großgrundbesitzer, der ein solch großes Vermögen hat, dass er sich sogar einen Verwalter leisten kann. Um sein Vermögen kümmert er sich deshalb erst, als ihm jemand zuflüstert: Dein Verwalter, der haut dich übers Ohr. Zum anderen ist da der Verwalter, der das Vermögen und den Besitz seines Herrn verwaltet und dem schon, haben wir es richtig gehört, nur aufgrund von einem Gerücht gekündigt wird, bevor er überhaupt die Bücher zeigen kann oder was beweisen kann. Dabei hat der reiche Mann wahrscheinlich sogar selbst Dreck am Stecken. Die Tora verbietet nämlich, Zinsen zu nehmen. Und so versuchen die Großgrundbesitzer, das zu umgehen. Und sie fordern statt Zinsen eine Provision als Abgabe von den Bauern oder Pachtnehmern, die ihnen verpflichtet sind. Die enorm hohen Schulden der herbeizitierten Männer, also die 100 Fässer Öl und die 100 Sack Weizen, die lassen vermuten, dass dieser Großgrundbesitzer auf genau diese Weise Kapital aus ihrer Abhängigkeit geschlagen hat.
Er selbst hat also vermutlich genau das getan, was er seinem Verwalter vorwirft. Er hat ein Schlupfloch im Gesetz gefunden und das Recht zu seinen Gunsten ausgenutzt. Der Reiche hat demnach wahrscheinlich ebenso wie sein Verwalter keine weiße Weste. Allerdings soll nun aufgrund von Gerüchten und bevor überhaupt irgendetwas bewiesen ist, der Verwalter seinen Job verlieren und damit für seine Vergehen bestraft werden. Der Verwalter, der könnte jetzt jammern und der könnte lamentieren, wie ungerecht doch die Welt ist. Oder wie man so schön sagt, wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Doch er reagiert ganz anders, als wir es erwarten. Er hält sich weder damit auf, über die Ungerechtigkeit der Welt zu schimpfen, noch versucht er überhaupt, sich zu verteidigen. Als sein Dienstherr ihn zur Rede stellt, da ist ihm nämlich eines vollkommen klar. Gegen so ein Gerücht, da hast du keine Chance, egal ob es stimmt oder eben nicht. Im Grunde genommen ist es gleichgültig, was du zu deiner Verteidigung zu sagen hast. Auch mit Geld lässt sich so ein Gerücht weder eindämmen noch aus der Welt schaffen. Das ist ja das Gefährliche, dass so ein Gerücht sozusagen zum Selbstläufer wird, dass es letztendlich überhaupt keine Rolle spielt, ob es jeder Grundlage entbehrt, ob es dementiert wird, der angerichtete Schaden, der bleibt. Gerüchte sind im schlimmsten Fall ein tödlicher Angriff auf eine Existenz und sie können ein Lebensfundament zerstören, so wie hier bei unserem Verwalter. Seine Lebensgrundlage wird zerstört und er steht praktisch vor dem Nichts. Kein Ansehen mehr, kein Einkommen mehr, kein Auskommen mehr. Perspektivlosigkeit pur. Und was nun? Was nun? Die häufigste Reaktion auf so eine Situation, die kennen wir. Das ist es, zu klagen und um das eigene Ansehen oder um das eigene Ansehen und Recht zu kämpfen. Den Leuten zu sagen, das habe ich nicht getan. Und wenn doch, dann habe ich es zumindest nicht verdient, dass ihr mich so kaputt und niedermacht. Ihr habt wohl noch nie bei der Steuererklärung geschummelt oder euch aus der schwarzen Kasse bedient. Oder die Versicherung ausgetrickst. Habt ihr denn eine weiße Weste? Ein reines Gewissen? Über die Ungerechtigkeit der Welt, da kann man schon mal ganz schön zornig und vielleicht zu guter Letzt sogar bitter werden. Manch einer greift dann zur Flasche und versucht auf diese Weise seine Bitterkeit oder seinen Zorn zu ertränken. Andere können nicht aufhören, über die Ungerechtigkeit zu klagen oder sie beteuern immer wieder ihre Unschuld. Doch wer das Unglück seines Lebens nur beklagt, ja, der wird ganz schnell einsam. Ganz anders reagiert hier der sogenannte unehrliche Verwalter. Und das ist das Erste, was wir lernen können aus dieser Geschichte. Der Verwalter sieht seine Situation, so wie sie ist, vollkommen ungeschminkt. Er macht sich nichts vor. Er weiß, wann es vorbei ist. Und darum verfällt er weder in fruchtloses Klagen noch ins kräfteraubende Jammern. Er zieht stattdessen nüchtern Bilanz. Aber nicht rückwärts. Nein, er schaut nach vorne. Er zieht vorwärts Bilanz. Was kann ich nicht? Was kann ich? Was will ich nicht? Was will ich? Und sein Ziel ist es, nicht auf der Straße zu landen, nicht obdachlos zu werden. Er schaut auf seine Möglichkeiten und prüft ganz nüchtern seine Alternativen und sagt, graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Und dabei kommt er zu einem Entschluss. Und das ist die zweite Lektion dieser Geschichte, dass wir uns klar werden über das, was wir selber wollen und können. Als Christen, Da berufen wir uns ja oft darauf, dass wir Gott unser Leben anvertrauen und dann erwarten wir natürlich, dass er uns führt. Aber Ma, so unter uns, haben Sie schon mal so eine Stimme vom Himmel gehört, die Ihnen sagt, jetzt musst du rechts oder links gehen, also ich nicht. Die sagt auch nicht, ich muss lila oder orange wählen. Nein. Gottes Führung, das ist manchmal ganz schwierig, die zu hören oder zu erleben oder zu verstehen. Und ganz selten gibt es ganz klare Anweisungen, wo es denn jetzt lang geht, rechts oder links. Viel öfter werden wir uns einfach auf den Weg machen müssen, ohne dass Gott uns eine klare Richtungsvorgabe gibt. Und trotzdem dürfen wir dann darauf vertrauen, dass er bei uns ist. Und ich denke, Sie kennen alle das Lied, wo es heißt, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg. Schritte wagen im Vertrauen, dass er mich letztlich trägt. Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen Plan. Und genau das tut hier der Verwalter. Er vergeudet keine Zeit, damit er den Spielraum noch nutzen kann, der ihm bleibt. Er sieht, welche Möglichkeiten er hat und nimmt sie ganz entschlossen in Angriff. Und so ruft er die Schuldner seines Herrn zu sich, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Aber was er dann macht, der Schuldenerlass, der hier beschrieben wird in unserem Gleichnis, der ist doch kriminell, oder? Bestiehlt er seinen Herrn nicht ganz offiziell, indem die Schuldscheine jetzt gefälscht bzw. reduziert werden? So hat man das ganz lange gesehen und so haben viele auch dieses Gleichnis erzählt und erklärt. Aber ist das wirklich so? Er ist ja noch in seinem Amt. Noch handelt er als Verwalter und kann das selbstständig und auf eigene Verantwortung, aber mit der Vollmacht seines Herrn tun. Und das ist das, was in diesem Moment seine Rolle ist. Und so macht er, was er für richtig hält. Er nimmt die Last der hohen Abgaben von den Pächtern, indem er ihre Schulden reduziert. So ermöglicht er ihnen ein Stück Freiheit und sie können aufatmen. Das geht zwar zu Lasten seines Herrn, aber es geht eben auch zugunsten der Pächter und der kleinen Leute. Der ungerechte Verwalter unterläuft damit die durchaus üblichen Wucherzinsen und verpflichtet sich selber stattdessen die Menschen, denen er geholfen hat. Die werden übrigens dadurch, dass sie selbst ihre Schuldscheine ändern, zu seinen Komplizen und sind ihm nun doppelt verpflichtet. Gute Idee. Allerdings gewinnen auch beide, die Schuldner und er selbst, auf diese Weise eine neue Lebensperspektive. Der Verwalter handelt, anstatt zu jammern. Und das ist die dritte Lektion, die wir aus diesem Gleichnis lernen können. Und genau das ist es auch, wofür Jesus ihn hier lobt. Er lobt ihn, weil er mit dem anvertrauten Geld das tut, was Leben ermöglicht. Weil Geld für ihn in diesem Moment Mittel zum Zweck ist. Geld. Hier ist ein 50-Euro-Schein. Der ist weder gut noch schlecht. Noch weder gerecht noch ungerecht. Der ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und wir wissen es ja alle. Geld macht im Grunde genommen nicht glücklich. Oder vielleicht doch? Liebe Gemeinde, kennen Sie das Dagobert-Duck-Syndrom? Also die Konfis, die könnten das vielleicht kennen. Ja, was ist denn mit dem Dagobert-Duck? Was hat er denn? Ganz viel Geld. Und wo hat er das? Nee, der hat einen Geldspeicher, wo der drin badet. Der hat es nicht im Tresor eingeschlossen. Also Dagobert-Duck, das ist die reichste Ente der Welt und er liebt das Geld um des Geldes willen. Und er hat einen Geldspeicher und in diesem Geldspeicher badet er wirklich jeden Tag in seinen Goldstücken. Da sind lauter Goldstücke drin. Da springt er immer so rein. Und er schätzt dieses Gold und seinen Reichtum, weil beides ihm Anerkennung und Sicherheit vermittelt. Und er verehrt das Gold wie einen Fetisch. Und
Man könnte fast sagen, er schreibt ihm übernatürliche Kräfte zu. Und das ist mit diesem Begriff Dagobert-Duck-Syndrom gemeint. So verhält sich der Dagobert-Duck oder eben auch Menschen. Menschen, die vielleicht die Armut mit all ihren Härten erfahren haben. Und die Angst haben, wieder in die Armut zurückzufallen. Die treibt sowas an. Ihr Mittel gegen die Angst ist das Horten von Geld und das gibt ihnen Sicherheit. Sie könnten sich, wenn sie wollten, jederzeit alles kaufen, aber sie leisten sich nichts. Sie klammern sich lieber an ihr Geld. Das beruhigt sie. Dabei ist der, der alle Schätze der Welt hat, aber niemanden mit dem er sich daran erfreuen kann, meiner Meinung nach inmitten seines Reichtums arm, ganz arm. Was wäre das Gegenmodell? Das Gegenmodell wäre, mach dir Freunde mit dem, woran du reich bist. Und das muss nicht unbedingt Geld sein. Schenke den Menschen das, was du hast, damit sie mit dir gemeinsam davon profitieren können. Nimm den Reichtum deines Lebens, teile ihn mit anderen und du selbst wirst reich beschenkt, anstatt ärmer zu werden. Und dabei geht es wirklich nicht nur ums Geld, sondern es geht genauso um das, was wir können, um unsere Fähigkeiten, um unsere Zeit, um unsere Kraft und vor allem um unser Herz und um uns selbst. Beziehungen sind so viel wichtiger als alles Geld der Welt. Und das ist die vierte Lektion dieser Geschichte. Und ich glaube, das haben wir alle in der Corona-Zeit schon mal zum Teil bitter gelernt, dass Beziehungen wirklich wichtig sind, wenn man sich zu Hause ganz alleine, ganz einsam fühlt. Und hier in unserem Text, da steht, die Kinder dieser Welt, die wissen, dass gegenseitige Wohltaten verpflichten. Ja, schauen wir es uns mal an. Auf diesem System der gegenseitigen Verpflichtung, da bauen kriminelle Organisationen wie die Mafia auf. Genauso wie ganz legale Gruppierungen. Mit diesem System, da werden politische Karrieren vorangetrieben. Und auf diesem System gegenseitiger Verpflichtung, da beruht sogar ein Großteil unserer beruflichen Beziehungen. Wobei die für mich das Wichtigste sind. Sich das wohlwollende Miteinander unter den Kollegen zu sichern, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und von dieser Klugheit der Kinder der Welt, das sollen die Kinder des Lichts, also wir Christen, lernen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Dazu fordert Jesus die Jünger hier am Ende unserer Geschichte auf. Und ich denke, sie haben den anderen Satz, der so ein paar Verse später kommt, auch alle schon mal gehört. Und da steht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie passt das zusammen mit diesem Satz? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon und ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun, in der Bibel passt das problemlos zusammen, denn Geld wird hier in der Bibel ganz nüchtern und unaufgeregt betrachtet, als das, was es ist, als Mittel zum Zweck, als Lebensmittel. So gibt schon Abraham Erbschaftstipps und im Weinberg, die Geschichte kennen wir alle, wird jedem der verabredete Lohn gezahlt. Der Lohn, den er zum Leben braucht, damit es zum Leben reicht, ganz egal, wie lange derjenige gearbeitet hat. Gefährlich wird es erst, wenn das Geld selber zum Götzen wird. Geld als Götze heißt, ich suche mein Heil und meinen Segen im Geld. Ich unterwerfe mich und alles, was ich möchte, dem Geld. Habe ich ein Problem, bin ich mir sicher, das Geld wird es für mich lösen. Das offensichtliche Problem bleibt allerdings. Denn wenn ich mein Leben und Streben einem Götzen verschreibe, und da es ja keine Götzen gibt, dann habe ich auch niemanden, der mir helfen kann. Falschen Göttern oder Götzen hat schon das Volk Israel mehr vertraut als Gott, wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben. Dass nur Gott echte Liebe und Gnade zu bieten hat, das verliert sein Volk, das verlieren die Israeliten immer wieder aus den Augen. Und wie ist das mit uns hier, die wir in der Kirche sind? Lassen wir uns keinen Sand in die Augen streuen oder uns vom Glanz des Geldes blenden. Geld kann weder auf der Erde unsere Probleme lösen, noch ebnet es uns den Weg in den Himmel. Im Gegenteil. Wer nach oben will, der muss sich lösen können von dem, was ihn unten festhält. Und aller Besitz hat diese fatale Eigenschaft, dass er schwer macht, unbeweglich und vielleicht sogar am Ende uns besitzt. Die beste Möglichkeit, sich von den Reichtümern zu trennen, das ist loszulassen und zu verschenken. Sich damit dann auch noch Freunde zu schaffen, das lobt Jesus am Tun des Verwalters. Das nennt Jesus klug. Liebe Gemeinde, Gleichnisse versuchen ja immer, durch Bilder einen Sachverhalt zu vermitteln. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es bleibt Spielraum für eigene Interpretation. Ich für mich habe aus diesem Gleichnis eben diese vier Dinge mitgenommen. Erstens, sieh die Dinge ungeschminkt, so wie sie sind. Zweitens, werde dir klar über das, was du kannst und über das, was du willst. Drittens, handle, anstatt zu jammern. Und viertens, Beziehungen sind so viel mehr wert als alles Geld. Wenn es allerdings darum geht, mit welcher Person aus diesem Gleichnis ich mich am liebsten vergleichen würde, dann habe ich mich doch ein bisschen schwer getan. Ich denke, Gott gegenüber sind wir beides, ungerechter Verwalter und Schuldner gleichzeitig. Denn die Währung des Himmels ist nicht das, was wir haben, sondern das, was wir verschenken. Geben wir wie der untreue Verwalter anderen ab, von dem, was wir haben, aber auch von dem, was wir können, von unseren Fähigkeiten. Die Währung Gottes, das sind keine Euro und keine Cent, sondern die Liebe, die er uns, die er allen Menschen schenkt und die für uns den Himmel öffnet. Wir brauchen weder etwas festzuhalten noch zu harten. Wir brauchen weder Geld noch Gold, denn den Himmel, den gibt es eben nur geschenkt. Machen wir es doch wie die Schuldner, ergreifen wir unsere Chance und lassen wir uns einfach beschenken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns nun das nächste Lied miteinander singen, die Nummer 632, die Strophen 1 bis 5, wenn das Brot, das wir teilen.
Thank you.
lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Gott, bei dir sind unsere Sorgen und Ängste genauso gut aufgehoben wie unsere Hoffnungen und unsere Bitten. Darum kommen wir zu dir und bitten dich, öffne uns die Augen für das Leben, dessen Zeit du bestimmst. Lass uns deinen Segen spüren, die Freude genießen und hilf uns, wo wir Leid zu tragen haben, an jedem Tag, den du in unsere Hände legst. Schenke uns den Frieden, der uns die Kraft gibt, loszulassen und dir zu vertrauen auf unserem Weg zu dir. Gott, dein Reich ist mitten unter uns und in deiner Nähe erleben wir jetzt schon Frieden und Gerechtigkeit. Doch deine Gaben rinnen uns durch die Finger, denn hier auf dieser Erde sind wir noch nicht erlöst. Noch sehen wir die Mächtigen dieser Welt ihre Reiche aufrichten. Wir sehen Gewalt und Unterdrückung, Leid und Tod. Aber wir dürfen schon jetzt wissen, dieses Unrecht hat keinen Bestand. Hilf du uns, heute zu tun, was dem Frieden dient. Noch sehen wir Armut und Hunger in der Welt, aber oft übersehen auch wir das Elend der Menschen. Aber wir dürfen jetzt schon wissen, die Hungernden sollen satt werden, denn du hast ihnen die Fülle des Lebens versprochen. Hilf du uns heute, geschwisterlich zu teilen. Noch sehen wir Menschen, die weinen, vor Schmerz und Trauer, die hilflos sind in ihrer Einsamkeit. Aber wir dürfen jetzt schon wissen, du wirst ihre Tränen abwischen und der Tod wird einmal nicht mehr sein. Hilf du uns heute, den Menschen nahe zu sein, die uns brauchen. Noch nehmen uns unsere Ängste und Sorgen so gefangen, dass wir leider dem Geld oft mehr vertrauen als deiner Liebe. Aber wir dürfen jetzt schon erfahren, du kommst uns in Jesus Christus, deinem Sohn, entgegen. Hilf du uns, heute auf deine Liebe zu vertrauen. Und jetzt wollen wir Gott in einem Moment der Stille das anvertrauen, was uns persönlich bewegt. Und alles, wofür wir keine Worte finden, das dürfen wir in die Worte hineinlegen, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal Platz fürs letzte Lied, die Nummer 533. Strophen 1 bis 3, du kannst nicht tiefer fallen. Die Melodie, die im Gesangbuch drin ist, bei dem Lied dabei ist, das ist eine andere wie die, die wir jetzt singen werden. Wir singen das nach dem Lied Nummer 516. Hören Sie auf die Orgel, die Melodie kennen Sie besser, glauben Sie es mir.
Thank you.
Ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und wollen uns für diesen Tag und für Gottes und für diesen Tag und für die Woche unter Gottes Segen stellen. Wunderbar. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir freundlich zu und schenke dir Frieden. Amen. Nehmen Sie nochmal zum Orgelnachspiel Platz. Ich möchte auch noch vor Ihnen durchgehen, um Ihnen auf Wiedersehen zu sagen.